HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Christoph Sieber. Dieser Mann ist ein Multitalent, ausgebildeter Pantomime, der auch tanzen, singen und jonglieren kann und sich als Late-Night-Moderator bewährt. Doch vor allem ist er Kabarettist. Herzlich willkommen, Christoph Sieber.
Hallo.
Vielen Dank. Ich möchte ganz zum Schluss noch was sehr Persönliches loswerden, und zwar: Das Leben möge mit dem Tod beginnen und nicht andersrum. Das wär's. Es fängt mit dem Tod an, danach 3-4 Jahre im Altenheim, Zigarre rauchen, Kaffee und Kuchen, das überlebt man. Dann kriegt man eine goldene Uhr geschenkt, dann geht's 30-40 Jahre auf Maloche, das überlebt man auch, man ist noch jung. Man kann noch was ab. Danach geht's zum Studieren, wir wissen auch endlich, was wir studieren wollen. Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Wir machen Liebe, wir wissen, wie es geht und können noch. Das nicht schön. Danach 11-12 Jahre die Schulbank drücken. Wir wissen aber inzwischen, dass Wissen relativ ist und das Wissen das Leben nicht erleichtert. Also ein PISA-Test, shit happens, was soll's. Danach 7-8 Jahre im Sandkasten Bogen bauen. Wäre das nicht eine Perspektive, auf der man hinarbeiten könnte? Unsere einzige Altersvorsorge, ein LKW voll mit Spielsand. Paar Förmchen für die Besserverdiener. Dann 9 Monate im Bauch der Mutter, schön warm, wohlig und geborgen. Und letztendlich endet das Leben als Orgasmus. In diesem Sinne, kommen Sie, wann Sie wollen, wo Sie wollen und mit wem Sie wollen. Aber kommen Sie jetzt gut nach Hause. Gute Nacht, Mainz. Gute Nacht.
Ja, das Leben von hinten aufgerollt, eine Nummer, die Sie, Christoph Sieber, mal dem Dreisat-Publikum mit auf den Weg gegeben haben. Im Januar sind Sie allerdings mit Ihrem neuen Programm gestartet. Mensch bleiben heißt es. Es ist das 6. Soloprogramm, Christoph Sieber. Mal abgesehen davon, dass wir zunächst alle als Menschen auf die Welt kommen. Was könnte dieses Gesamtkunstwerk im Laufe der Zeit zerstören?
Naja, wir leben in einer Zeit, in der das Menschsein vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist und wo viele Herausforderungen auf uns zukommen, und da ist es nicht immer einfach und man ist dann am Ende vielleicht Konsument oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber und ja, alle möglichen Facetten des Menschseins, aber das eigentliche, der Kern des Menschseins, an das kommen wir ganz schlecht manchmal ran. Und man sieht das ja im Umgang jetzt zum Beispiel mit den Flüchtlingen, da tut man sich manchmal auch schwer, dieses Menschsein zu bewahren. Man fragt sich, was für Konsequenzen hat das dann auch, Mensch zu sein? Und das ist nicht immer einfach. Und deshalb habe ich auch lange überlegt, ob ich hinter diesem Menschsein nicht so ein Ausrufezeichen sogar dahinter setze. Fast als Appell. Jetzt ist es ohne Ausrufezeichen geblieben, einfach weil ich denke, das ist ja auch eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, was er darunter versteht oder darunter verstehen will. Aber letztendlich ist es Zeit, sich an dieses Wesentliche zu erinnern.
Ja, mal abgesehen davon, dass ja viele Dinge, die Menschen tun oder lassen, oft als unmenschlich bezeichnet werden, obwohl es ja Menschen sind, die es tun oder lassen, und es zu Menschen gehört, auch schlimme Dinge zu tun.
Ja, und ich glaube, dass das auch ein Zeichen unserer Zeit ist, dass man dem anderen das Menschsein abspricht relativ schnell, vor allem wenn er politisch andersdenkend ist. Ich behaupte mal, selbst derjenige, der das größte Verbrechen begangen hat, hat trotzdem ein Recht auf diese Restwürde, und da sind wir auch bei einem Thema des Programmes, ein großes Plädoyer für das Grundgesetz, was ich halte, weil wir ja immer wieder darüber diskutieren, was hält uns zusammen in dieser Gesellschaft, was ist unsere Art zu leben. Die einen, die sagen, unsere Art zu leben ist der Fleiß oder die Pünktlichkeit oder dieser Wohlstand, ich weiß es nicht, was alles, oder der Exportweltmeister. Und letztendlich glaube ich aber, dass die Grundlage unseres Zusammenlebens dieses Grundgesetz ist. Und das ist eine Aufforderung an uns alle, dass diejenigen, die hier schon leben, auch das nicht vergessen, was da drin steht und was die Väter und Mütter dieses Grundgesetzes mal gedacht haben. Und man muss ja sagen, es wird dieses Jahr 70 Jahre alt und es hat immer noch Bestand. Ja? Und wenn man drin liest, dann merkt man, wie klug diese Männer und Frauen damals waren. Ne?
Ja, habe ich auch gedacht. Vor allem um dieses Grundgesetz werden wir ja auch in aller Welt bewundert.
Ja, und deshalb kommen die Menschen ja auch zu uns. Und das ist aber gleichzeitig natürlich auch der Aufruf an die, die zu uns kommen, dann gilt dieses Grundgesetz für alle. Ja? Und das ist eine große Gnade und ein großes Gut, dieses Grundgesetz, aber auch natürlich eine Verpflichtung.
Alle Bürger werden von diesem Grundgesetz geschützt, und an alle richtet sich eben auch diese Verpflichtung. Christoph Sieber, Sie haben noch ein paar Fragen, die Sie in Ihrem Programm stellen. Ich zähle sie jetzt einfach mal auf. Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten sind? User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche, aber immer seltener Mensch. Wo machen Sie den Unterschied zwischen User, Zuschauer, Politiker, Migranten und Menschen?
Ich versuche herauszukristallisieren, was wirklich wichtig ist, was den Menschen am Ende ausmacht. Und das sind natürlich im weitesten Sinne seine Fähigkeit, auch zivilisatorische Fähigkeit zu respektieren, dass es andere gibt und dass der andere auch Recht haben könnte zum Beispiel. Ja. Es ist eine Einbahnstraßendiskussion, die wir führen in dieser Gesellschaft, wo jeder nur seine Meinung in den Äther hinausbrüllt und das Zuhören völlig verlernt hat.
Der Mensch ist ja auch mehr als die Meinung, die er hat, oder mehr als User, Zuschauer, Konsument, Migrant. Es gibt ja noch etwas viel Wichtigeres als das, was ihn von außen kennzeichnet.
Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und in dieser Gesellschaft zählt der Mensch als Wert erstmal ganz wenig, ja, weil letztendlich ist das monetär nicht zu messen und wir messen in dieser Gesellschaft alles an dem, was es letztendlich einbringt. Auch der Mensch wird daran gemessen inzwischen. Ich habe sehr viel mit Flüchtlingen gearbeitet und ich habe...
Was haben Sie gemacht mit den Flüchtlingen?
Ich war in der Flüchtlingsbewegung, also eine Freundin von mir, die hatte ein Boot im Mittelmeer, ein Rettungsboot und die hatte mich damals gebeten, damit einzusteigen.
Wie lange ist es her?
4, 5 Jahre, schätze ich mal. Es ist noch nicht so lange her.
Es war in der Hochzeit
und wir waren dann viel unterwegs, auch in Deutschland, auf Kleinkunstbühnen und da gibt es einen Film dazu. Und wir haben den Film gezeigt, weil ich mit den Menschen in Kontakt kommen wollte. Eigentlich auch sehr stark mit den Menschen, die kritisch zu dieser Flüchtlingsbewegung stehen. Ne? Und sich nicht als besser Menschen darzustellen, sondern einfach zu erklären, dass da gar keine politische Botschaft dahinter steckt, sondern wir waren der Meinung, dass es niemand verdient hat, im Mittelmeer zu ertrinken. Egal, wer er ist, woher er kommt, welche Motivation auch seine Flucht beinhaltet. Und darüber sind wir sehr viel mit Menschen ins Gespräch gekommen, weil natürlich auch wahnsinnig viele Ängste gegenüber diesen Menschen, die zu uns kommen, existiert haben. Auf der anderen Seite haben wir aber aus dem Blick verloren, was der Wert dieser Menschen ist, die zu uns kommen, für unsere Gesellschaft bedeuten könnte. Die gewisse Lebensfreude, die wir ja immer bei den anderen Völkern erkennen, ja, wenn wir im Urlaub sind irgendwo, also gerade auch bei ärmeren Menschen. Diese Lebensfreude ist eine Kernkompetenz, die in Deutschland natürlich nicht wirklich gefragt ist. Aber dass jemand mit einer anderen Sicht auf die Welt, ja, mit einer anderen Lebenserfahrung, mit einer anderen Lebensweise zu uns kommt, wäre das nicht ein Wert, den wir auch respektieren können?
Naja, man kann ja was ganz Einfaches nehmen. Wären in den 60er Jahren nicht so viele damals noch, wie sie hießen, Gastarbeiter zu uns gekommen, dann würden wahrscheinlich heute im Sommer noch keine Stühle in den Cafés draußen stehen. Und jetzt sind die Straßen voll, wie im Süden halt.
Ja, oder auch das Grillen, das hat der Türke zu uns gebracht, behaupte ich jetzt mal. Ja, also der Deutsche hat doch im Leben nicht vor 10, 15, 20 Jahren in den Parks gegrillt. Natürlich ist das auch eine große Pest, das sehe ich auch inzwischen. Ich wohne in Köln, da sieht es nach manchem Sommertag da aus, wie nach dem Einmarsch weiß ich wer. Ja. Aber das ist diese Lebensweise, auch draußen zu sein und zusammen draußen zu sein, in Gruppen zu grillen, das ist zu uns gekommen.
Der Kabarettist Christoph Sieber ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Sein neues Solo heißt Mensch bleiben und er hat ja einiges bis jetzt illustriert. Bei manchen Kabarettisten muss man sich manchmal fragen, Herr Sieber, wo bleibt der Humor? Der bleibt bei Ihnen jedenfalls nicht auf der Strecke, im Gegenteil. Das ist eine gelungene Mischung aus Satire, Tiefgang, Gesang, Jonglage und auch einer Prise Albernheit, das finde ich ganz entzückend, dass Ihnen die im Laufe der Jahre nicht abhanden gekommen ist, und einem ganz vorzüglichen, ich muss Sie einfach loben, Dramaturgie, einem Timing. Und ich denke mir, bei so einem Programm, in dem nicht ein Gag nach dem anderen folgt, sondern es eben auf diese Mischung ankommt, das ist schon eine richtige Kunst. Wie gelingt Ihnen das?
Naja, also es ist natürlich auch Arbeit, ne? Und es ist auch ein Handwerk. Natürlich hat man über die Jahre hinweg eine gewisse Routine entwickelt, die nie eine wirkliche Routine ist, weil jedes Programm fängt bei Null an. Das ist das Spannende auch an der Sache. Verteufelt man auf der anderen Seite auch. Es ist nie so, dass ich auf die Bühne gehe und sage, das habe ich schon. Das ist wie auch beim Fußballspiel. Du kannst jedes Fußballspiel verlieren. Ne? Also selbst als beste Mannschaft kannst du gegen eine zweitklassige Mannschaft, wenn du einen schlechten Tag hast und wenn es ganz blöd läuft auf dem Platz, dann kriegt jemand früh eine rote Karte oder irgendwas läuft.
Oder in der letzten Minute, wie wir alle wissen auch und das schon erlebt haben.
Ja, ja, ja. Und dann läuft dieser Abend an dir vorbei. Und das ist im Kabarett, in der Kleinkunst auch so. Und trotzdem ist es dann spannend, das zu entwickeln. Und natürlich habe ich ein halbes Jahr dran gearbeitet an dem Programm, habe davor aber auch schon sehr viel Recherchearbeit geleistet.
Wie viele Zeitungen lesen Sie am Tag?
Das kann man so nicht beziffern, aber ich lese schon sehr viel. Aber es ist auch ein persönliches Interesse. Aber es ist so, ich finde die Gesellschaft an sich spannend, was die Menschen darin machen, was sie mit ihrer Freiheit machen oder nicht mit ihr machen, wie sie sich verführen lassen oder nicht verführen lassen. Das beobachte ich alles bei mir selber.
Das heißt, das würde Sie auch interessieren, wenn Sie nicht Kabarettist werden und es auf der Bühne verarbeiten würden.
Ja, ja. Also manchmal ist dann natürlich die Arbeit, dass ich was anstreiche in der Zeitung und mir denke, der Gedanke oder der Aspekt ist sehr spannend, dass ich den natürlich dann weiterverarbeite. Seite, das ist eine langwierige Arbeit. Ja? Ja, und dass sich dann aber hinzustellen und zu merken, es funktioniert. Also die Leute können das nachvollziehen, was ich sage. Und natürlich auch im weitesten Sinne eine Pointierung, die man sich überlegt hat. Und dann zu merken, ah, die Leute lachen an dieser Stelle. Und auch das Überraschende, an manchen Stellen, an denen ich gar keine Pointe eingeplant habe, wird auch manchmal gelacht. Wo du dir denkst, was ist denn jetzt los? Ne?
Also ich merke, Sie haben da eine gewisse Toleranz auch gegenüber Menschen, die in Anführungsstrichen an den falschen Stellen lachen.
Ja.
Gibt also es die überhaupt?
Ich habe sogar eine Sympathie für das Anderssein. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, oh toll, welche Meinung du hast, es ist nämlich auch zufällig meine.
Das ist in der Tat auch ein großes Thema in Ihrem Programm. Ich habe es mir ja angeschaut. Ja. Und die Digitalisierung, die uns ja alle erfasst, der wir uns auch gar nicht entziehen können und sogenannte intelligente Systeme. Und da gibt es ein Lied, da singen sie App, App, App und ich bin der Depp. Naja, also wenn Sie sich in der Form damit auseinandersetzen, heißt ja auch, ich will nicht sagen, Sie haben ein bisschen Angst davor, dass uns diese Entwicklung überrollt, aber es gibt Ihnen zumindest zu denken.
Naja, weil es auch wieder von vielem Wesentlichen ablenkt. Also ich kann jetzt auch wieder mal nur von mir sprechen. Ich habe mir zum Beispiel eine Regel gemacht, ich habe kein Smartphone. Ja? Also ich habe diese Möglichkeit nicht jederzeit auf alles zuzugreifen, ja? Weil ich genau weiß, ich bin auch verführbar. Ich würde gerne auch jederzeit alles googeln oder nachgucken oder den Weg. Und ich habe zwar ein iPad und ich kann da auch nachgucken, aber ich kann das nicht zu jeder Zeit in jeder Minute. Also ich genieße es auch manchmal einfach nur ein paar Minuten da zu sitzen und die Gedanken schweifen zu lassen, wie man so schön philosophisch sagt. Und manchmal kommt dabei was total Kluges raus und manchmal kommt auch nur nichts dabei raus. Ja? Aber auch das ist dann eine Zeit gewesen, die ich gefühlt sinnvoll genutzt habe und nicht mir wieder einen Input gegeben habe. Ich glaube, das ist das, was die Digitalisierung natürlich bringt. Sie scheißt uns zu, auf gut Deutsch, mit möglichst vielen Informationen, die wir alle gar nicht mehr verarbeiten können. Und am Ende braucht man dann irgendwelche Dattelspiele, um wieder runterzukommen. Da sitzt man dann beim Hühnerschießen oder weiß ich was oder beim Pokémon-Jagen und verdattelt die Zeit dann damit. Und am Ende haben die uns im Griff.
Ja, die Daten sind das neue Gold.
Absolut. Und sie wollen uns nichts Gutes. Sie wollen Geld machen. Und letztendlich geht es nicht darum, dass wir dadurch eine lebensbereichernde Maßnahme haben.
Dessen sollte man sich bewusst sein. Der Galgenhumorist Christoph Sieber folgt in seinen Programmen den Spuren großer Kabarettisten wie Dieter Hildebrand und Georg Schramm, hat die Frankfurter Rundschau mal über sie geschrieben.
Die spinnen doch.
Tatsächlich? Ja, so ein bisschen was vom Schramm habe ich auch bemerkt.
Ja, ich schätze natürlich auch die Kollegen. Ne? Also das kann ich auch nicht abstreiten. Und Hildebrand war natürlich auch einer derjenigen mit dem Scheibenwischer, der uns
alle beeinflusst hat.
Ja, den hat man damals angeguckt, den Hildebrand. Und mit 17, 18, 19 hast du nicht alles verstanden, was da stattgefunden hat. Aber irgendwie habe ich gemerkt, der Mann hat was. Und das war spannend.
Der Mann hat was. Das trifft ja auch auf Christoph Sieber zu, unser heutiger Doppelkopfgast. Denn sämtliche Kabarettpreise haben Sie ja inzwischen abgeräumt. Ich nenne nur zwei. Den Deutschen Kleinkunstpreis, das ist natürlich der wichtigste, glaube ich. Und im vergangenen Jahr den Deutschen Comedypreis für Mann Sieber. Dabei sind Sie die eine Hälfte der Satiresendung im ZDF. Mann Sieber, der andere ist Tobias Mann. Wenn Sie beide zusammenarbeiten für diese halbe Stunde, wer ist denn da der Bestimmer?
Ach, das haben wir schon ganz gut geregelt. Ich glaube, sonst würde das auch nicht funktionieren. Wenn der andere dann sagt, ich finde es in irgendeiner Weise nicht relevant oder nicht so lustig, dann zählt aber dieses Argument, mir ist es persönlich wichtig, sehr viel. Und dann kommt das auch rein in den Endtext. Vielleicht auch mal ein Statement, was gar nicht lustig ist. Deshalb tut mir der Deutsche Comedypreis natürlich auch in der Seele ein wenig weh, das gebe ich auch zu, weil man sich als Kabarettist natürlich immer noch ein bisschen von dieser Comedy auch abzugrenzen versucht. Aha. Ja. Trotzdem war es eine sehr schöne Ehrung, vor allem weil alle nominiert waren, die im deutschen Fernsehen in irgendeiner Weise Late Night im weitesten Sinne oder Kabarett oder Comedy machen. Und deshalb hat das sehr gut getan, dass das auch geschätzt wird, was wir da machen. Auch wenn es manchmal um 22.45 Uhr Dienstagabend im Nachtprogramm verschwindet, weil die meisten sagen, da bin ich schon immer wach, bin ich schon längst im Bett.
Das ist ja wiederum der Vorteil der Digitalisierung. Sie können es ja jederzeit in der ZDF-Mediathek wieder abrufen. Ja?
Absolut. Ja. Absolut.
Zeitsouverän, wie das so schön heißt heute.
Trotzdem auch da wieder das Plädoyer, den anderen in seinem Anderssein schätzen zu lernen. Und da haben wir eine gute Zusammenarbeit gefunden. Ich bin da ganz fröhlich immer, wenn es auf die Sendung zugeht.
Sind Sie aufgeregt?
Ja, bin ich immer. Ja.
Klar, Anderssein auf der Bühne ist natürlich anders als im Fernsehen. Das Fernsehen verlangt ja schon einen gewissen Konsens. Gibt es auch da so eine Form von Zensur? Schaut da jemand drüber und sagt, nee, Jungs, das könnt ihr so nicht machen?
Sie glauben nicht wirklich, dass ich eine Minute länger da arbeiten würde, wenn mir irgendjemand in irgendeiner Weise reinreden würde, in der Art, dass er sagt, das können wir nicht machen oder das geht nicht. Nee.
Selbstzensur dann eher?
Nicht immer. Auf der Bühne habe ich natürlich größere Freiheiten. Mhm. Ne? Ich kann auf der Bühne sehr viele Grenzen ausloten mit dem Publikum. Erstmal können sie nicht weglaufen. Ne? Also erst in der Pause. Bis dahin ist schon mal keine Chance. Wenn sie nach der Pause, dann müssen sie sogar bis zum Ende durchhalten. Also das heißt, ich kann eine Achterbahnfahrt mit den Leuten durchleben. Das ist beim Fernsehen natürlich anders. Da sitzen die Leute sehr individualisiert zu Hause, vielleicht zu zweit, maximal zu dritt. Und die Fernbedienung ist sehr nah. Und ich will ja mit dem Fernsehen, was ich da mache, auch eine große Masse an Leuten natürlich erreichen. Ne? Im Kabarett kommen ja immer nur die, die sich schon fürs Kabarett interessieren. Im Fernsehen habe ich vielleicht mal die Chance, jemanden zu erreichen, der da nie hingehen würde, der im Leben sich das nicht angucken würde. Und den erwische ich vielleicht mit irgendeinem Satz, wo er vielleicht einen Gedanken hat, den er vorher nicht hatte. Und diese Chance davon gehen zu lassen, indem ich im Fernsehen sehr, sehr scharf bin, das ist es mir nicht wert. Da sage ich lieber, ich wähle eine Formulierung, die vielleicht ein bisschen über die Hintertür kommt, die ein bisschen subversiver ist, aber ich erreiche dadurch ein paar Leute mehr.
Die vielleicht auch dann später ins Theater kommen.
Das ist ja der große Wunsch, wo ich dann sage, die dann die volle Dröhnung sich auf der Bühne holen.
Christoph Sieber, der Kabarettist, ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und auch ein Mensch, der musikalisch interessiert ist. Abgesehen davon, dass Sie auch selber singen, Gitarre spielen, haben Sie sich auch drei Musiken mitgebracht. Michael Jackson ist der erste, Heal the World. Das ist natürlich auch ein frommer Wunsch.
Ja.
Warum haben Sie sich diese Musik ausgewählt?
Mit dem bin ich groß geworden und er ist bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Jemand, der als erster die Videos wirklich inszeniert hat, Musikvideos. Das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Der legendäre Moonwalk.
Ja, dann kam natürlich die pantomimische Element dazu. Also ich habe ja damals Pantomime studiert und er ist jemand, der tatsächlich auch mit Pantomimen zusammengearbeitet hat. Und ich habe diesen Tanz gesehen und fand das wahnsinnig faszinierend. Ich finde bis heute den Menschen faszinierend mit all seinen Facetten, die ich auch natürlich kritisch sehe und was er für die Musik geleistet hat. Ich habe Bühnenshows von ihm gesehen, die waren so gigantisch, das war damals undenkbar eigentlich und da hat er viele Wege bereitet. Ne? Mhm. Und ich glaube auch für die schwarze Bewegung in Amerika war er wahnsinnig wichtig, auch wenn er dann kritisch beäugt wird heute mit seiner Ausbleichung der Haut und so, aber er war der erste schwarze Nummer 1 Künstler in den USA und das darf man nicht vergessen, über all dem, was sonst über ihn geredet wird und was er auch vielleicht selber verbockt hat. Ne?
Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
Heal the World von Michael Jackson. Ja, wenn alles heil und gut wäre auf der Welt, dann hätten Kabarettisten nicht so viel zu tun. Christoph Sieber, wie sehen Sie das?
Das würde ich in Kauf nehmen. Also wenn ich nichts mehr zu kritisieren hätte, das wäre natürlich ein Optimalzustand, den wir wahrscheinlich so nicht erreichen. Aber eine Hoffnung bleibt ja.
Dabei ist das wirklich Wichtige im Leben und darauf will ich raus, Freunde. Das wirklich Wichtige ist umsonst, das ist gratis. Und das Wichtigste, was wir haben, das sind Gefühle. Und das wichtigste Gefühl, was dieser Gesellschaft abhanden gekommen ist, ist Zorn. Das ist auf der einen Seite die Empathie, die abhanden gekommen ist. Die Empathie für andere Menschen, dass nach unten nicht nur getreten wird, sondern dass man auch mal empathisch ist. Und auf der anderen Seite der Zorn. Es ist niemand mehr zornig. Der Zorn des kleinen Mannes, das hatte früher mal Tradition. Es hat den Politikern dazu verholfen, dass ihnen immer jemand auf den Füßen gestanden ist. Dass sie gezwungen waren, mal eine Reform anzupacken, weil sie gar nicht anders konnten. Weil sie den Zorn gefürchtet haben. Aber zornig darfst du heute gar nicht mehr werden. Frau Merkel hat das Land, ja, in ein Land und einen Ozean der Gleichmäßigkeit und der Gleichgültigkeit verwandelt. Zornig darfst du schon als Kind nicht sein, wenn wir ehrlich sind. Darfst als Kind alles, darfst fröhlich und darfst traurig sein. Aber wehe, du hast als Mutter so einen wütenden Krampen, der so eine Supermarktkasse auf alle Viere schmeißt, auf den Boden trommelt, weil er das Überraschungsei haben will. Da stehst du als Eltern ganz doof da. Stattdessen müssen die Leute um das Kind rumstehen und sagen, jawohl, gib's dem Boden. Hau da mal rein, kriegst auch ein Überraschungsei dafür. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bleibe ich dabei. Und das ist vielleicht die Essenz des heutigen Abends, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ich glaube, dass der Zorn das Wichtigste ist, was wir haben, und dass wir das nie vergessen dürfen. Ich glaube, der Zorn ist das wichtigste Schmiermittel einer Gesellschaft. Alles andere ist eine gleichgemachte Konsenssuppe, die mit Demokratie überhaupt nichts am Hut hat.
Christoph Sieber, Sie sind ja selbst Vater eines 3-jährigen Kindes. Kennen Sie diese Szenen aus eigener Anschauung?
Nein, bis jetzt noch nicht. Die Phase ist noch nicht an mich herangetreten irgendwie. Und man darf aber, wenn man den Ausschnitt jetzt so hört, auch nicht den Zorn mit der Wut verwechseln. Die Wut, die jetzt sich breit macht in sehr vielen Kreisen, vor allem im Internet, das wäre mir wichtig, das zu unterscheiden. Also der Zorn ist ja letztendlich etwas, was bewirken will.
Der heilige Zorn.
Ja, und was verändern will, während der Hass eigentlich wahnsinnig kontraproduktiv ist. Er bringt niemandem was. Er bringt es selbst demjenigen, der hasst ja nichts. Der hasst, ist ja eine ganz arme Sau, ja, weil er hat den Hass in sich und das macht ihn selber kaputt, das macht die Menschen kaputt. Er will eigentlich nur ein Gefühl ausleben und das in den Äther hinaus posaunen. Ja. Am Ende geht es ihm gar nicht um eine gesellschaftliche Veränderung und das ist ja der Unterschied zum Zorn, der für mich schon eine Richtung hat und der eine klare Veränderung der Verhältnisse will und der auch eine Veränderung ins Positive hinein will, also der ein positives Menschen und ein positives Gesellschaftsbild hat, während der Hass nur zerstören will. Und am Ende ist alles kaputt, das haben wir ja auch schon mal erlebt und da ist niemandem geholfen am Ende.
Christoph Sieber, wie und wo sind Sie aufgewachsen?
Sehr katholisch, sehr bieder auch im weitesten Sinne, kann man sagen. Sehr
eine gute Basis,
bürgerlich.
Ja.
Bin früh in der katholischen Jugend groß geworden, habe KJG-Arbeit, Gemeindearbeit gemacht, bin da sehr viel mit der Dritten Welt in Kontakt gekommen, mit der Armut da auch. Das hat mich wahnsinnig beschäftigt und habe mich da engagiert und bin dann sozusagen in die Pantomime reingerutscht. Das war dann das nächste Feld, das Künstlerische.
Ihr Vater war 40 Jahre lang Bürgermeister.
Ja, auch das noch. In Niedereschach, das muss ich sagen, falls jemand zuhört aus der Region. Niedereschach im Schwarzwald mit 4.500 Einwohner.
Das ist
dann
noch kleiner. Schon sehr klein. Das ist dann schon ländlich, kann man sagen.
Na, das würden die Niederescher nie sagen, die Niederescher sein. Es ist schon eine der die großen Metropolen im Süden.
Ja, ja.
Und mein Vater hat das natürlich wahnsinnig geärgert, dass ich das gemacht habe.
Tatsächlich?
Weil, ja, natürlich, die ersten Auftritte waren natürlich auch noch für die Grünen. Mein Vater ist natürlich CDU-Politiker, wie es in Baden-Württemberg so üblich ist. Und ich habe für die Grünen, das waren die ersten, die mich engagiert haben, natürlich auch, um meinen Vater eins auszuwischen. Die haben natürlich gesagt, da engagieren wir den
heute
Sohn.
Heute kämen Sie beide ja zumindest in Baden-Württemberg wieder eher zusammen.
Ja, ja, auch mein Vater ist inzwischen, mein Vater sitzt da gerne drin und hört sich das an und merkt auch, dass das, was ich dazu sagen habe, nicht ganz doof ist. Ja? Also, dass das natürlich auch einen Mehrwert für ihn hat. Aber es gab natürlich auch Zeiten, in denen die Strukturen, auch die Parteistrukturen, gerade in Baden-Württemberg, viel verfahrener waren und viel festgefahrener waren. Und die Grünen waren damals das Feindbild letztendlich schlechthin. Also die Grünen, das waren Ökos mit Korthosen und mit langen Bärten. Und
Körnerfresser,
Müslifresser. Das waren im weitesten Sinne, wenn man es jetzt hart ausdrückt, auch Abschaum. Ja, also das war
nur trotzdem, Herr Sieber, Sie hätten auch selbst Politiker werden können. Das Redetalent haben Sie ja.
Ja, aber ich habe schon früh gemerkt, dass mich das weniger interessiert. Vor allem, weil natürlich dem Politiker eins abhanden kommt. Erstens mal, er kann ganz schwer seine Meinung ändern.
Fraktionszwang und so.
Ja, und ich schätze das sehr, dass ich auch als Kabarettist dazu lernen kann, auch vielleicht was in diesem Programm was sage, im nächsten Programm vielleicht einen anderen Aspekt hervorhebe. Ich bin nicht gebunden an der Partei. Ja. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit Humor zu arbeiten. Und der Humor, wie Sie vorhin schon sagten, ist mir natürlich ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit auch. Ja. Also auch die Albernheit. Und das kann ich als Politiker ja alles nicht machen. Und das ist das, was ich am Humor arbeiten schätze. Ich kann den Leuten über eine Ecke kommen, wo sie vielleicht direkt im Bauch angesprochen sind, wo sie lachen, aber am Ende vielleicht im Hirn was hängen bleibt.
Ergreifen Sie denn dann auch manchmal Partei für eine bestimmte Aktion, dass Sie zum Beispiel auf Demos gehen und dort sprechen oder sich irgendwie
engagieren? Das mache ich schon auch. Mhm. Ich wähle das sehr aus, weil das Problem ist, ich werde natürlich wahnsinnig viel angefragt und wenn ich alles machen würde, dann käme ich gar nicht mehr zu meiner eigentlichen Arbeit, nämlich abends auf der Bühne zu stehen. Und ich habe natürlich auch ein Leben noch außerhalb des Kabarettistendaseins. Also ich
ein Leben
Familie.
Vor dem Tode.
Ja. Also für mich ist Arbeit nicht alles, obwohl bei mir das ja nicht richtige Arbeit ist. Trotzdem will ich natürlich auch noch Zeit für mich einfach oder mit Zeit mal rumzusitzen und nichts zu tun. Das brauche ich auch.
Der Kabarettist Christoph Sieber ist heute bei Doppelkopf zu Gast in HR2 Kultur und erzählt aus seinem Leben. Und dann sagten Sie eben, ja, katholisch sozialisiert, BDKJ, also Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Solche Leute zieht es ja häufig dann später ins Kabarett. Wie stehen Sie denn heute zu Kirche und Glauben?
ich glaube nicht an Gott und ich bin mir sicher, er weiß es. Also der Jesus hat damals Zweifler zu sich gerufen. Und das ist natürlich das, was mich auch interessiert als Kabarettist oder auch als Mensch, an allem erstmal zu zweifeln. Das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft, nicht alles zu glauben. Also sowohl politisch, gesellschaftlich als auch religiös nicht alles zu glauben. Der Zweifel wird in der Religion natürlich immer bestehen bleiben am Ende, ja, weil die Religion so mit menschlichem Messen nicht zu beweisen ist.
Glauben ist eben nicht Wissen.
Ja.
Auf jeden Fall haben Sie, Christoph Sieber, schon sehr früh daran geglaubt, dass aus Ihnen, ja, so etwas werden kann. Ein Mensch, der auf die Bühne geht und andere Menschen erfreut. Als junger Mann sind Sie nach dem Abitur mit einem Straßenzirkus durch Europa gezogen. Sie waren in Paris eine Zeit lang. Dann haben Sie einen Platz auf der Folkwang-Schule bekommen und haben da eine Ausbildung zum Pantomimen gemacht. Wie sind Sie darauf gekommen, Pantomime werden zu wollen?
Ich habe in der KJG-Arbeit, die ich gemacht habe, in der katholischen jungen Gemeindearbeit, habe ich selber auch so Kreativworkshops organisiert und bin auf die Idee gekommen, mal einen Pantomime einzuladen, der einen Pantomimkurs machen soll.
Ja.
Und der kam dann nachher auf mich zu und hat gesagt, was du da machst, das ist wahnsinnig spannend. Ich sehe da was drin, was irgendein Potenzial hat. Das tut einem ja gut. Ich war 17, 18, ich war da noch nicht wahnsinnig alt. Und nachdem man in der Schule jahrelang gehört hat, was man nicht kann, kommt jemand plötzlich und sagt mal, du kannst da was. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das mal aus und bin dann wirklich völlig naiv an diese Volkwang-Hochschule, habe da hingeschrieben, gesagt, ich würde gerne kommen und bin dahin und bin genommen worden. Und das war mein Glück. Das war mein großes Glück. Auch nachträglich gesehen, wenn sie mich damals nicht genommen hätte, hätte mein Vater sich durchgesetzt und ich hätte eine Banklehre gemacht wahrscheinlich oder wäre Politiker geworden und wäre heute Bürgermeister in Niedereschach und die Leute schlagen jetzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, zum Glück ist das nicht passiert.
Wäre schade gewesen.
Ja.
Hätten wir nicht so viel zu lachen gehabt.
Ja, oder vielleicht gut für Niedereschach, man weiß es nicht. Und so bin ich dann da 4 Jahre durchgegangen. Durch die Hölle manchmal und durch...
Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, nur das eine ist ja der Körper, ja, oder vielleicht auch eine körperliche Komik, die Sie da entdecken und entwickeln mussten. Und inzwischen sind Sie ein Mann des Wortes. Wie haben Sie das denn festgestellt, dass Sie dann doch eher ins Kabarett wollen?
Ich habe das schon während des Studiums gemerkt. Ich habe Stücke gemacht, in denen mal immer mal wieder ein Satz vorkam, Sätze, die mir hängen geblieben sind, die ich wichtig fand. Und ich habe auch manchmal gemerkt, dass ich mit dem Wort viel schneller bin als mit der Geste, weil manchmal musst du mit der Geste wahnsinnig kompliziert über 5 Umwege kommen. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich angefangen habe zu sprechen auf der Bühne. Das hat mir der Professor dann damals verboten, hat gesagt, dass du sprechen kannst, wissen wir. Jetzt machst du 4 Jahre hier deine Pantomime-Ausbildung, dann hast du die, das hast du schon mal. Ganz klassisch, wie bei der Banklehre auch, wo man sagt, mach erstmal das, was da hast du was in der Tasche. Und so war das auch. Ich habe ein körperliches Handwerk gelernt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch gar nicht so weit hergeholt. Denn diese Körperspannung, die Sie auch auf der Bühne zeigen und auch die Jonglage und der Körper geht mit. Also der Körper passt auch zum Wort. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das eine bedingt das andere. Also es war schon eine ganz gute Basis für das, was Sie jetzt machen.
Ja, und die Arbeit ist nicht eine ganz unterschiedliche. Es ist ja so, dass ich beim Pantomimen anfange, die Gesten immer weiter zu reduzieren, bis ich sozusagen eine Essenz einer Geste habe. Ja, wo ich sage, da verstehen alle, wenn ich das mache, was jetzt dieser Mensch empfindet oder was er damit sagen will. Und das mit dem Wort ja auch nichts anderes. Natürlich kannst du sehr viel reden, ohne was zu sagen. Das wird der Politik oft vorgeworfen und oft ist das ja auch so, weil sie sich nicht genau festlegen wollen. Ich will ja genau das Gegenteil. Also ich will ja genau möglichst mit einem Satz so viel sagen, wie nur möglich. Ja. Also vorher habe ich das mit Gesten gemacht, jetzt mache ich das mit Worten. Ich überlege mir den Satz so lange, stelle ihn um, dann überlege ich mir, welches Wort muss als erstes kommen, muss ich ein anderes Wort dafür wählen, um das auszudrücken, was ich will. Und am Ende steht dann ein Satz, der vielleicht im besten Falle dann sozusagen die Essenz dieser ganzen Arbeit ist.
Ja, die Essenz hat sich schon sehr früh gezeigt, kurz nach dem Studium. Ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Sie können es mir jetzt sagen. Ja. Sind Sie im Mainzer Unterhaus, dem Forumtheater, entdeckt worden, ist das wahr?
Das ist wahr, ein Nachwuchsbrettel. Das gab es auch nur einmal und ich bin da aber rausgelaufen als Sieger. Also ich hatte damals wirklich sehr gute 15 Minuten und der Gewinn war eine Woche im Unterhaus.
Ich glaube, Rudi Carrell hat heimlich im Publikum gesessen, denn der hat Sie auch kurze Zeit später angerufen.
Ja, es sind ja immer so Zufälle. Also irgendjemand hat einen Tipp gegeben, da gibt es jemand, der visuelle Sachen macht. Und Rudi Carrell war jemand, der auf unglaublich visuelle Sachen, hat immer so visuell, wir brauchen visuell im Fernsehen, das visuelles Medium. Mhm. Und sie hatten diese Silvestersendung und er hat mich gebeten, Wintersport im Fernsehen dann darzustellen als Nummer. Und das habe ich dann damals bei 7 Tage, 7 Köpfe gemacht. Ehrfürchtig auf Knien bin ich da reingekrochen und auch wieder auf Knien rausgekrochen.
Tja, da ging es dann langsam richtig los für Christoph Sieber, den Kabarettisten. Und heute, nach ungefähr 20 Jahren, füllen sie sämtliche Theater. Es ist gar nicht so einfach, noch einen Platz zu bekommen in ihren Programmen. Man muss immer, da schon früh dran
immer
sein.
Noch ein Plätzchen.
Ja,
frei.
Ein Plätzchen, ja. Man sollte aber schon sich frühzeitig um eine Karte bemühen. Aber ihre Programme sind im Laufe der Jahre immer politischer geworden und ein Grundthema, das alle Programme durchzieht, das ist der Kapitalismus. Sie sind nicht so richtig einverstanden mit unserer Gesellschaftsform, kann man ja schon sagen, mit unserer, eigentlich soll es ja eine soziale Marktwirtschaft sein, aber wenn man ihnen zuhört, ist es das schon lange nicht mehr.
Naja, der Kapitalismus hat uns sehr viel Gutes gebracht, auch in unserer Gesellschaft, aber er hat einen hohen Preis, und zwar für die, die hinten runterfallen. Und die gibt es bei uns in der Gesellschaft. Allein schon, dass wir jetzt aktuell wieder über Sanktionen bei Hartz IV überhaupt diskutieren müssen, ja. Und dass das Existenzminimum überhaupt gekürzt werden kann, dass es diesen Gedanken überhaupt gibt, das zeigt schon einen sehr unmenschlichen Gedanken aus meiner Sicht. Und ich will da auch gar nicht bestreiten, dass natürlich dieses Geld, was verteilt werden muss, auch irgendwo erarbeitet werden muss, ja. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich bin ja auch Steuerzahler, und ich habe da nichts dagegen, dass es denen zugutekommt in dieser Gesellschaft, die zu wenig haben. Und ich unterstelle denen erstmal nicht, dass es alle Faulenzer sind. Und das ist auch dieser Gedanke, der in die Gesellschaft getragen wurde. Der Kapitalismus zerstört auch unsere Umwelt, ja, weil wir eine unglaubliche Gier nach Rohstoffen haben. Ich nutze jetzt diese Chance. Also wir haben nur eine Stunde, ich weiß. Aber es würde auch ewig dauern, wenn ich das alles ausführe. Es ist so, dass natürlich auch unser Wohlstand aufbaut auf der Armut der dritten Welt, auf Armut von Menschen hier in diesem Lande. Ich gönne jedem den Reichtum, aber wenn jemand am Tag so viel verdient wie ein anderer im Jahr, dann ist das nicht durch Leistung zu erklären.
Und das ist die hässliche Fratze des Kapitalismus. Ja. Nieder mit dem Kapital ist die Parole, damit verdiene ich einen Haufen Kohle. Auch das singen Sie in Ihrem aktuellen Programm. Ja, es ist ja schon ein bisschen Selbstironie, Selbstkritik dabei. Das heißt, Sie sind ja auch Teil des Systems und profitieren auch von diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wie wir alle. Und der Kapitalismus macht letztlich auch die Demokratie möglich. Nur Sie sagen ja, wir leben in einer Scheindemokratie. Warum?
Ja, also ich würde schon den Satz angreifen, dass der Kapitalismus eine Demokratiemöglichkeit, die Demokratie war schon vor dem Kapitalismus da. Also das,
nur heutzutage gibt es kein demokratisches System, in dem keine kapitalistische Wirtschaftsform herrscht.
Ja, nur die kapitalistische Wirtschaftsordnung interessiert sich natürlich für die Demokratie nicht mehr. Der Kapitalismus interessiert sich nur für den Profit am Ende. Und ich glaube, dass die demokratische Struktur natürlich auch eine ist, die letztendlich der Bevölkerung zugutekommen sollte und nicht genau denen, die das Sagen haben. Deshalb kritisiere ich den Reichtum ja auch nicht, weil er reich ist, sondern weil er mehr Einfluss hat auf die Gesellschaft und mehr Einfluss auf die Politik hat.
Wie leben Sie denn, Christoph Sieber? Auch so in einem Reihenhaus mit Rasenmäher und Riester-Vertrag, wie es in einem Ihrer Programme heißt.
Nein, natürlich lebe ich nicht ganz bürgerlich und ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, deshalb spielt die Selbstironie natürlich in dem Programm auch eine große Rolle. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Also zum Beispiel die Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen, die wir immer wieder erleben. Warum müssen Krankenhäuser Profit erwirtschaften? Warum müssen Altenheime Profit erwirtschaften? Ja, also das ist ein Gedanke, den der Kapitalismus in die Welt gesetzt hat, dass alles irgendwie Kapital abwerfen muss. Aber letztendlich sollte das unser Anspruch sein, zu sagen, das sind Menschen und die müssen menschenwürdig behandelt werden. Und wenn es dafür 5 Pfleger braucht oder 10, dann brauchen wir diese 10 Pfleger. Und da müssen wir gucken, wie wir das finanziert kriegen. Und das ist ein Umlagesystem. Und das heißt, die, die viel haben in der Gesellschaft, müssen dann mehr bezahlen als die, die weniger haben.
Ja. Als Schwabe in Köln, wie lebt sich's da so?
Das rheinische Lebensgefühl ist schon eines, wo man sagt, man lässt jeden nach seiner Fasson glücklich werden. Das ist so.
Jeder Jack ist anders.
Jeder Jack ist anders. Es hätte schon immer gut gegangen. Oder ich lebe auch in einem Viertel, was sehr durchmischt ist, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass Köln sehr stark bombardiert ist, gibt es sehr viele 60er-Jahre-Bauten, in denen sehr viele Türken leben. Und das ist für mich eine Lebensweise, die ich wahnsinnig schätze, dass ich nicht nur mit meinesgleichen auf der Straße zusammen bin, sondern auch mit Leuten, die ganz anders leben. Auch andere Sprachen, die ich höre. Also es wird plötzlich viel mehr Spanisch gesprochen oder auch mal Griechisch hört man plötzlich.
Das interessiert mich. Also immer im eigenen Sinne. Saft oder in dem ihresgleichen zu schmoren, das möchten sie nicht.
Ja, also ich empfinde das als große Bereicherung. Ja. Und ich kann die Ängste auch der Menschen verstehen, aber oft lösen sich diese Ängste auf, wenn du den Menschen im Angesicht gegenüberstehst.
Ja. Christoph Sieber ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ihr nächster Musikwunsch. Und da geht es um eine ebenso diverse Stadt wie Köln. Und das ist Amsterdam. Jacques Brel singt. Den mag ich auch sehr gerne. Was hat Sie zu diesem Wunsch gebracht?
Weil ich ein großer Frankreich-Liebhaber bin. Ich verbringe meine Urlaube fast immer in Frankreich. Ich lebe da wahnsinnig gerne.
Jacques Brel ist ja Belgier.
Ja, aber es ist für mich der Chanson an sich. Und ich habe Jacques Brel ausgewählt, weil diese Art zu singen, auch diese Art zu sein. Man hat sofort das Bild vor sich, der Franzose, der mit der Gauloise da im Café sitzt. Das ist mir sehr nah, diese Lebensart.
il tourne, il danse comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Il se tord le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, il ramène le batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Amsterdam mit Jacques Brel. Ein reicher Sozialist war er, und das haben ihm die armen Sozialisten oft übel genommen. Wie denken Sie, Christoph Sieber, darf ein Reicher links sein oder umgekehrt, darf ein Linker reich sein?
Muss, vielleicht sogar.
Um also Revolution das, zu machen?
Also ich finde es ja viel spannender, wenn jemand reich ist und links ist und für den gesellschaftlichen Ausgleich kämpft, als wenn es jemand, der unten ist, ja, weil da ist es irgendwo logisch und das ist für mich kein Hinderungsgrund. Und ich glaube, es braucht viel mehr reiche Sozialisten oder reiche Linke. Was dieser Gesellschaft fehlt und was natürlich auch in unserer Zeit selten ist und eigentlich auch notwendig wäre.
Ja, es gibt ja so ein paar Unternehmer oder sehr reiche Menschen, die unbedingt mehr Steuern zahlen wollen, als sie jetzt zahlen. Ich glaube, viele sind es nicht, 50 ungefähr. Aber da tut sich was.
Ja, und es ist ja auch ein Gebot der Vernunft aus meiner Sicht. Das heißt auch, dass der Wohlstand für alle gelten muss. Und natürlich, was der Kapitalismus verspricht, ist, dass sozusagen das Geld durchsickert von oben nach unten. Und da müssen wir drauf achten. Und da glaube ich halt auch nicht mehr so arg dran, dass dieses Durchsickern immer noch so gut funktioniert. Mhm. Es ist ja eher sogar ein Gegentrend zu beobachten, dass das Geld eigentlich von unten abgeschöpft wird und nach oben landet. Also das ist das, was wir schaffen müssen, das zu ändern.
Ne? Ja, Christoph Sieber ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und gerade ist Ihr neues Programm angelaufen im Januar. Das heißt Mensch bleiben. Ja, Sie erzählen da einiges über den Kapitalismus, über die Effizienz, der normale Mensch, der einfache Mensch, der im Hamsterrad landet und letztlich ihm nichts anderes übrig bleibt, zu konsumieren, in die Konsumfalle, in der er regelrecht hineingetrieben wird. Was kann man denn da machen?
Letztendlich werden wir immer mehr haben können, als wir tatsächlich haben. Und ich glaube, dass der Mensch gar nicht so viel braucht zum Leben. Ja, ein bisschen Liebe, ab und zu ein Butterbrot und alles andere ist natürlich Luxus. Und ich habe auch nichts gegen Luxus, nur es befriedigt natürlich nicht das tiefste menschliche Bedürfnis. Und das ist ein tiefes Bedürfnis nach sich selbst annehmen können und auch die anderen annehmen können. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Ein Mensch, der in der Geborgenheit der Gesellschaft lebt, ja, auch in der Partnerschaft.
Nur von dieser Schiene werden wir ja auch immer mehr weggebracht. Ja, sich selbst, wie sagten Sie, annehmen können. Ja. Das heißt ja auch, sich nicht mit anderen vergleichen, sondern in sich hineinhören, auf das eigene Herz hören. Das widerspricht allerdings wieder dieser Geschichte, dass wir überall bewertet werden. Das kritisieren Sie ja auch. Überall werden wir bemessen, bewertet und begutachtet.
Ja, nach den falschen Kriterien aber bewertet. Also wir werden nach Äußerlichkeiten bewertet. Also wir bewerten uns alle nach Äußerlichkeiten. Wie sieht jemand aus? Was trägt er? Was hat er? Welches Auto fährt er? Welches Haus besitzt er? Ja, also es wird nur nach diesen monetären Maßstäben bewertet. Andere Wertmaßstäbe, wie zum Beispiel, ist jemand unglaublich empathisch? Ist jemand kreativ? Ist jemand charakterlich gefestigt, ja, ist jemand ein netter Mensch. Auch das Wort nett zum Beispiel, ja, verliert in der Gesellschaft immer mehr an Wert. Nett irgendwie heißt immer, ist das
eigentlich was Negatives.
Ja, fast, was Negatives ist, der ist nett irgendwie. Und ich finde nette Menschen einfach wahnsinnig toll, ja. Also ich finde es auch gegenüber anderen Menschen, auch die ich nicht kenne, erstmal denen nett gegenüberzutreten. Ich habe zum Beispiel auch Freunde, die sich immer beschweren, dass sie an der Supermarktkasse schlecht behandelt werden oder im Baumarkt an der Sägemaschine schlecht behandelt werden. Und dann war ich mit denen mal und habe gesagt, ja, du behandelst die da aber auch nicht nett, ja. Also ich glaube, dass jeder, der egal wo er steht, in der Gesellschaft hat das Recht, da nett behandelt zu werden. Und wie es dann das alte Sprichwort heißt, so wie du es in den Wald rufst, schaltet es auch wieder heraus. Und das funktioniert tatsächlich. Also es funktioniert nicht immer. Manchmal macht man auch eine schlechte Erfahrung damit. Aber ich habe eine super gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich Leuten erstmal freundlich gegenübertrete, dass ich dann auch freundlich behandelt werde.
Ist schon ein Schmiermittel in unserer Gesellschaft, absolut, Freundlichkeit und Höflichkeit. Der Mann, der so aberwitzig zwischen scharfsinniger, pessimistischer Situationsdiagnostik auf der einen Seite und grandios komischer Unterhaltung auf der anderen Seite jongliert, ist Journalist Christoph Sieber hat die SZ geschrieben. Ja, ich glaube, das trifft es schon ganz gut. Sie fahren auch einfach sehr oft von einer Stadt in die nächste, zu dem nächsten Auftritt.
Auch das kommt vor.
Wie viel machen Sie so im Jahr?
Jetzt dadurch, dass ich die Sendung im ZDF habe, geht er eine Woche im Monat flöten für die Sendung. Ich bin 3 Wochen unterwegs und ich mache etwa 100 Auftritte im Jahr, sind das trotzdem immer noch. Ja. Mhm. Und manchmal ist das natürlich aber auch von Buxtehude bis nach Konstanz. Ja. Also es ist nicht so, dass man immer sagt, jetzt ist er 3 Tage in Mainz und nächste Woche ist er 3 Tage in Leipzig, sondern es ist auch manchmal Leipzig, Mainz, Buxtehude. Das kann schon mal passieren. Und dann verbringst du viel Zeit im Zug und ich genieße das auch. Ich bin ein großer Fan des Bahnfahrens, auch wenn viele über das Bahnsystem lästern und so. Ich bin bisher über 20 Jahre gut damit gefahren.
Christoph Sieber ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir noch einen Auszug aus einem ihrer Programme. Das war kurz nach der Bundestagswahl 2017.
Vielen Dank. Ich sage nur, an Tagen wie diesen, die Bilder, sie liegen uns noch vor Augen, oder? An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit, Merkel tanzend auf der Bühne. Und das klingt wie eine Drohung, oder? Haben wir noch ewig Zeit, sie bleibt. Ich habe schon immer gesagt, die 16 Jahre von Kohl werden im Rückblick als kurze Zeitspanne gelten. Wir spüren es, oder? Dass es so sein wird. Wir haben den Zeitpunkt längst verpasst, dass wir sie nun loswerden. Sie kommt mir vor wie so ein One-Night-Stand, wo man sich schon nachts gesagt hat, vorm Frühstück schmeiße sie raus. Und jetzt hat man den richtigen Zeitpunkt verpasst. Jetzt hockt die in der Küche und sagt, ich nehme noch einen Kaffee.
Tja, und dann dieser Kaffeetasse hält sich unsere Bundeskanzlerin immer noch fest. Christoph Sieber, sie ist ja auch immer wieder Gegenstand ihrer kabarettistischen Überlegungen gewesen. Und die kanzlerkritische Taz, die Tageszeitung in Berlin, die titelte im Herbst 2018 noch, als sie vom Parteivorsitz zurückgetreten war und ankündigte, auch für Europa nicht mehr aktiv sein zu wollen: Wir werden uns noch nach ihr zurücksehnen. Wie sehen Sie das, Christoph Sieber?
Ja, jetzt kommen wir an einen Punkt, der mir als Kabarettist natürlich wahnsinnig schwerfällt. Und die Politiker an sich spielen in meinem Programm ja immer weniger eine Rolle. Mhm. Mich interessiert mehr die gesellschaftlichen Vorgänge und auch die politischen Vorgänge, die dahinter stecken. Aber trotzdem glaube ich, dass Frau Merkel für dieses Land nicht das Schlechteste war. Wenn ich sehe, was um uns herum an politischem Personal entsteht, Trump, Orban, ich erwähne nur ein paar, die polnische Führung, auch Herr Macron in Frankreich, der mit sehr großen Versprechungen gestartet ist und jetzt sich doch zeigt, dass er letztendlich doch auch sich für die kleinen Leute recht wenig interessiert, dass auch in Frankreich eine politische Elite entstanden ist, die sehr weit entfernt ist von den wahren Bedürfnissen der Menschen in der Gesellschaft. Und da behaupte ich, sind wir mit Frau Merkel zumindest dahingehend gut gefahren, dass sie es immer wieder geschafft hat, diesen Versuchungen des Populismus und auch der Zuspitzung der Lage, ja, sich davon nicht treiben zu lassen, sondern auch ihre Gemäßigtheit, die auch Teil der Kritik immer wieder war, die aber diesem Land vielleicht gar nicht so schlecht getan hat. Und man kann natürlich auch über die Vorkommnisse von 2015, das wird natürlich hängen bleiben als politisches Erbe, dass sie damals die Grenzen nicht geschlossen hat. Auch da wehre ich mich zum Beispiel gegen diesen Satz, sie hätte die Grenzen geöffnet. Das stimmt nicht.
Waren ja schon immer offen.
Sie waren
oder
offen.
Seit Schengen
haben,
oder seit Europa.
Ja, wir EU. Haben, und da waren wir mal stolz drauf auch und genießen das ja auch alle, dass wir innerhalb Europas rumreisen können, ohne lange überlegen zu müssen, wo muss ich halten und welchen Pass muss ich dabei haben und welches Geld muss ich tauschen. Und sie hat damals in dieser humanitären Geste, die ich bisher als humanitäre Geste empfinde, einfach die Grenzen nicht dicht gemacht. Es ist so passiert, wie es gekommen ist. Wir können aus der Vergangenheit nur lernen, es besser zu machen und wir können die Zukunft gestalten. Die Vergangenheit ist vorbei und ich möchte nicht in eine Vergangenheit zurück. Ich weiß, wie die Vergangenheit war auch. Das waren in Deutschland nicht immer gute Zeiten, das wissen wir alle. Und da muss man gar nicht so weit zurück. Auch die 60er, 70er Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, 70er Jahre, habe ich als sehr piefige Zeiten in diesem Land empfunden, als sehr bieder auch und sehr zu. Und auch die Leute waren...
Kalter Krieg.
Ja, kalter Krieg. Also es waren ja sehr viele Sachen, die nicht so dolle waren. Und das verklärt man in der Vergangenheit immer wieder. Und es tut mir weh, dass ich das sagen muss, aber ich glaube, wir sind mit ihr ganz gut gefahren. Und ich glaube auch, dass es schwierig werden wird, jemanden danach zu finden. Man sieht das ja schon in der CDU, alleine Nachfolgerin oder Nachfolger für Frau Merkel zu finden. Wenn es tatsächlich über Friedrich Merz diskutiert wird, das ist natürlich auch wieder jemand, der ganz bestimmt aus meiner Sicht die kleinen Leute nicht im Fokus seines politischen Handelns gehabt hätte. Schöner Satz. Er endete dann doch schwierig, grammatikalisch schwierig für alle Deutschlehrer zu Hause. Aber was ich sagen wollte war, er hätte doch andere Prioritäten gehabt als die kleinen Leute, für die ich mich interessiere.
Ja, das haben ja dann doch auch die meisten in der CDU noch gemerkt. Sie haben eben das Stichwort genannt, die Zukunft gestalten, Herr Sieber. Hoffnungslos optimistisch hieß das Programm, mit dem Sie in den vergangenen 3 Jahren unterwegs waren. Was sind Sie denn selbst?
Natürlich bin ich bedingt optimistisch, weil ich auch denke, es geht immer weiter. Ich bin mir aber auch nicht sicher, in welcher Zukunft unsere Kinder leben werden. Deshalb halte ich auch ein großes Plädoyer im aktuellen Programm für diese Demonstration Fridays for Future, was junge Leute auf die Straße treibt für ihre Zukunft. Ja. Wo ich sage, das ist höchste Zeit. Das haben wir jahrelang darüber geredet, dass junge Leute unpolitisch wären und nur vom Smartphone hängen. Und jetzt gehen sie auf die Straße und dann sagen wir, aber doch nicht während der Schulzeit. Ja? Wo ich sage, ja, das ist wirklich sehr piefig gedacht. Ja? Natürlich müssen diejenigen, die Zukunft haben, auch für diese Zukunft kämpfen. Und es ist Zeit, dass sie uns ein bisschen in den Arsch treten. Ja? Also wir natürlich auch diesen Planeten momentan zerstören. Mhm. Und ich glaube, dass es nicht zu spät ist, sonst wäre ich ja nicht auf der Bühne. Wenn ich hoffnungslos wäre, würde ich sagen, ich grab mich ein irgendwo und ziehe mich ins Private zurück und lasse es sein. Ich habe ja auch einen Anspruch mit dem, was ich mache, dass ich irgendwas verändere in der Gesellschaft. Ja? Zumindest einen Gedanken da reinpflanzen, der vielleicht vorher nicht da war. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich es natürlich auch nicht machen können. Aber ich habe diese Hoffnung noch und ich hoffe, dass wir irgendwie die Kurve kriegen. Ne?
Und wer in Zukunft mal wieder öfter ins Kabarett gehen will, Christoph Sieber hat ein neues Programm im Angebot und das heißt Mensch bleiben. Es ist sein 6. Kabarett-Solo, auch bald in Hessen zu sehen, am 28. März in der neuen Stadthalle Langen, am 22. Mai in der Käs in Frankfurt und im September in Darmstadt und in Marburg. Ich bedanke mich für das Gespräch. Christoph Sieber, ein letzter Musikwunsch noch. Ja, das ist die Kölner Urhymne, glaube ich, ja. Von Bapp, verdammt lang her. Als das rauskam, waren Sie doch noch Kind.
Ja, aber als ich 3 Musikstücke mir auswählen durfte, musste ich natürlich an meine Lebensmitte jetzt Köln, in der ich jetzt auch schon sehr viele Jahre lebe. Und Bapp ist, was mich auch ein bisschen geprägt hat. Und dieses Lied, finde ich, in so vielen Ebenen drückt es eine Emotion aus, obwohl man ja verrückterweise, ich habe auch sehr lange den Text nicht verstanden, wie wahrscheinlich viele von uns allen. Aber wenn man sich mit dem Text beschäftigt, merkt man, dass es da auch sehr viel darum geht, um vertane Chancen oder nicht genutzte Chancen. Und das finde ich spannend und deshalb wollte ich auch noch was Kölsches da drin haben heute.
Vielen Dank, Christoph Sieber.
Ich danke auch.
Verdammt lange, da hatte ich fast alles eins noch. Verdammt lange, da hatte ich ein Jettchen Glück. Und dann der Schock, wie dann das auf mich zukommt. Ach, würde ich wohl so manche Hass lang löf. Nicht resigniert, nur reichlich desillusioniert. Bis hier jetzt, hab ich kapiert. Wär alles, wenn dir jetzt klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp, wer dich niederhofiert. Sich ohne Rot zu wede Dinge Front nennt. Und ich darf's drauf ganz einfach ignoriert. Es ist lang her, da dich fürs Sujet ratlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme mich kund.